Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchester und wir wollen euch heute wieder mitnehmen, Alltagsphänomene durch die psychologische Brille zu betrachten. Und wir haben ja mal vor kurzem eine Folge zum Thema Trennungen gemacht. Also berufliche, private Trennungen. Und da kam eine ganze Menge E-Mails und Anfragen zurück. Und eine der Anfragen, die fand ich ganz spannend. Da ging es darum, wie mache ich denn weiter, wenn mein Partner respektive meine Partnerin nicht so richtig kollaborativ ist. Mhm. Also sprich, ja, es gibt dort Kinder in oder aus dieser Beziehung und jetzt habe ich eben nicht das Erleben, dass dort an einem Strang gezogen wird. Und ja, da würde ich gerne mal, du bist ja auch Trennungskind. Mhm. Wie hast denn du das erlebt bei dir in der Familie?
Na gut, als sich meine Eltern getrennt haben, glaube ich, ja, war ich anderthalb oder zwei. Also bewusst wahrgenommen oder zumindest mich daran erinnern, kann ich mich nicht wirklich. Also es gibt nur so Scherben, also so kleine Bruchstücke von Situationen, wo ich manchmal auch nicht weiß, sind die fiktiv, sind die wirklich passiert und wo ich auch nicht beurteilen kann, war das schlimm. Mhm. Also als kleines Kind vielleicht, aber eigentlich war die Situation vielleicht locker. Also ich kann mich mal erinnern, dass ich mal, dass mich mein Vati abholen wollte, aber die Wohnungstür ging nicht auf. Also ich stand drin, der stand draußen, hab dann irgendwann, glaube ich, auch geweint, weil ich heraus wollte, aber die Tür ging nicht auf. Also ich war drinnen mit meiner Mutter und er war draußen. Ich kann aber die Situation nicht bewerten, das ist mir einfach wichtig zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe und er schon fünfmal Tschüss gesagt hat.
Ja.
Und ich aber noch ein sechstes Mal Tschüss sagen wollte und man dann gesagt hat, die Tür bleibt zu oder meine Mutter.
Ah, okay, ja, ob er schon längst im Gehen begriffen
genau,
war.
Genau, oder ob er mich abholen wollte und die Kooperationsbereitschaft dann doch nicht mehr da war, mich zu ihm gehen zu lassen. Mhm. Das ist einfach nur wichtig zu erwähnen. Aber das ist zum Beispiel eine Situation, an die ich mich erinnern kann. Mhm. Manchmal aber auch so an, ich weiß nicht, ob es da Absprachen gab, aber man erlebt das ja als Kind dann schon mit. Ja, wenn es vielleicht darum geht zu sagen, okay, ich hole dich 14 Uhr ab. Mhm. Und dann ist man aber selber 14 Uhr nicht fertig, nicht weil ich nicht bereit war, sondern weil wir einfach länger einkaufen waren. Mhm. Und dann hast du ja auch diesen Frust, wo man sagt, okay, wir wollten ja aber ins Wochenendgrundstück fahren. Wir hatten ja eigentlich was vor. Mhm. Und jetzt musste ich hier 2 Stunden warten. Ne? Mhm. Also das waren so Situationen unter anderem, die es da gab. Mhm. Wobei ich immer nicht sagen kann, wie die entstanden sind. Ich war einfach sehr klein. Ich habe das aber auch mal ein Stück weit natürlich miterlebt, da aber in besserer Form bei meinen Geschwistern. Also ich habe noch einen zweiten Papa und dadurch auch noch Geschwister. Mhm. Und auch diese Beziehung ging nach sehr vielen Jahren, muss man auch dazu sagen, irgendwann auseinander. Und meine Geschwister waren damals, ich weiß es nicht, ich glaube 13 und 9 oder kann auch 15 und 11 gewesen sein.
17 und 4?
Das nicht, so weit sind sie nicht auseinander. Und da ging es dann natürlich auch darum, ne, wo leben die Kinder, dann gibt es ja Absprachen mit der Schule, dann gibt es Themen, die die Erziehung betreffen, was sind jetzt die Werte oder wenn der eine Nein sagt, sollte der andere dann nicht Ja sagen. Ne? Das lief auf jeden Fall besser ab, aber auch da... Trotz, dass sich unsere Eltern viel Mühe gegeben haben, war das auch nicht leicht. Mhm. Ja, also da gab es auch sicherlich Enttäuschung. Auch in meiner Wahrnehmung Dinge, wo ich sage, na gut, die finde ich jetzt selber auch blöd. Mhm. Also ich war zu dem Zeitpunkt schon erwachsen und hatte meine eigene Wohnung. Mhm. Also musste 19 gewesen sein, vielleicht 20, wenn es hochkommt. Das war so bei uns. Also immer wieder, ne, hast du da irgendwie trotz allem, auch wenn es gut läuft, ja, mittelmäßig gut, Spannung, Enttäuschung, immer wieder.
Genau, und wenn wir uns so ein Thema angucken, dann müssen wir dieses Thema mal so ein bisschen mit so einer Timeline versehen. Mhm. Also diese Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen zum gleichen Zeitpunkt feststellen, oh, ich glaube, das mit uns wird nichts, wir lassen das jetzt mal, das ist ja relativ selten. Das hat man bei kurzen Beziehungen natürlich eher mal. Also man lernt sich irgendwie kennen, man guckt, passt man da zueinander und dann kommt man zum Ergebnis, passt nicht oder ist nicht das, was ich erwartet habe. das passiert ja in so einer kurzen Beziehung oder am Anfang eher so, dass beide zum gleichen Zeitpunkt zu ähnlichen Ergebnissen kommen.
Und wahrscheinlich keine gemeinsamen Kinder haben.
Und wahrscheinlich keine gemeinsamen Kinder haben, genau. Das heißt aber im Umkehrschluss eben auch, dass dieses Thema ja relevant wird in der Regel, wenn gemeinsame Kinder da sind, weil ansonsten kann man sich trennen und hört und sieht gegebenenfalls nie wieder was voneinander. Und nach einer längeren Beziehung. Und das ist so ein bisschen die Krux daran, dass die eigentliche Frage, wann habe ich mich mit dem Trennungsgedanken beschäftigt, ja unterschiedlich ist. Mhm. Also das heißt, diese zwei Menschen sind im Trennungsprozess in der Regel nicht an der gleichen Stelle innerhalb des Prozesses. Und jetzt gibt es so eine Trauerkurve. Es kommt aus der Thanatopsychologie, also aus Menschen haben sich mit Tod beschäftigt, mit Trennung beschäftigt, wie funktioniert das und so weiter und so fort. Und da gibt es eine Person, die hat sich sehr, sehr viel mit Menschen beschäftigt, die Abschied nehmen müssen vom Leben. Aufgrund von schweren Krankheiten oder. Und diese Person hat dort, die Frau Kübler-Ross, die hat da so eine Kurve identifiziert. Und diese Kurve, die beinhaltet so ganz bestimmte Punkte. Also, deine Partnerin verlässt dich, teilt dir das morgens beim Frühstück mit. Übrigens, sorry, Mittagessen, wenn ich mehr zusammen, hab dich dann verlassen. Bums. Ne? Dann kommt natürlich erstmal so ein Schockmoment. Boah, kann doch nicht sein und so weiter und so fort. Und dann sagst du, also ich mach das ein bisschen verkürzt jetzt, ne? Dann sagst du, weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal in den Widerstand. Ich will das nämlich nicht. Du bist so toll. Ich räume den Frühstückstisch ab, ich räume die Spülmaschine ein und dann bleibst du bis zum Mittag. Also man geht quasi in den Widerstand. Ist ja völlig klar, weil man durch diesen Schock erstmal davon überrascht ist. Und dann sagt die aber, nee, also ist für mich relativ endgültig. Mittag ist nicht mehr, bin ich schon weg, Koffer sind gepackt, tschüss. Wenn du dann merkst und realisierst, egal was du jetzt mal anders machst, ändert nichts, dann gehst du in so eine Trauerphase rein. Na, so, und dann sagst du so, meine Mensch, verdammt, was ist denn da los, was ist denn da passiert und so weiter und so fort. Und nach dieser Trauerphase, da kommt dann sowas, dass du sagst, ach, weißt du was, ich probiere es dann einfach mal aus, mir irgendwas zu kochen, was ich noch nie gekocht habe, wenn sie da war oder wenn er da war. Das mache ich jetzt nur für mich und dann fängst halt an, so auszuprobieren und sagst, okay, ich probiere mal dies, ich probiere mal jenes. Wie komme ich mit unterschiedlichen Leben zurecht? Wie komme ich mit unterschiedlichen Tagesabläufen zurecht? Und pio, po und pa. Und aus so einer Testphase ergibt sich dann irgendwann in Anführungsstrichen ein neues Leben. So. Und jetzt haben wir so unterschiedliche Phasen, wir haben unterschiedliche Punkte und diese Phasen laufen aber nicht analog ab. Also du kommst nicht automatisch von der Widerstandsphase in die Trauer und dann durchs Tal der Tränen, sondern es kann durchaus sein, dass du in dieser Widerstandsphase wieder neue Schockmomente erlebst. Ne? Oder dass du mitten in der Trauer merkst, wow, boom, da kommen ganz neue Schockmomente. Also wenn beispielsweise Menschen dann in Trennungsprozessen durch möglicherweise auch Scheidung oder nochmal Dinge erfahren oder du bist halt in so einem Trauerprozess und plötzlich ist natürlich die Wahrnehmung der negativen Eigenschaften deines Partners oder deiner Partnerin viel stärker und dann fällt dir plötzlich auf, boah, diese Unpünktlichkeit, das geht gar nicht und so weiter und so fort. Also Dinge, die du sonst möglicherweise noch eher toleriert hast. Du bist also sensitiver für diese Momente und vor allem natürlich für die Momente, die dich betreffen. Ja, so, weil die Person ist ja nicht dir gegenüber unpünktlich oder hält dir gegenüber diese Zusagen nicht ein, sondern sie hält sie halt grundsätzlich nicht ein, aber dich trifft es jetzt besonders. So, das ist das eine. Das bedeutet, in so einer Beziehung befinden sich die Menschen selten auf diesem Zeitstrahl betrachtet am gleichen Punkt. Ja, also auch in guten funktionierenden Beziehungen übrigens auch nicht. Also beispielsweise, es könnte ja durchaus sein, dass du sagst, boah, ich bin total froh. Wie viele Jahre seid ihr jetzt verheiratet?
5, es wird jetzt das 6.
Ja.
Oder wir sind im 6.
Ja. Ja, dass du sagst so, boah, ist krass, ey, ich hätte nie gedacht, dass ich 6 Jahre so spannend und so cool und so schön durchhalte, ne? Und deine Frau möglicherweise sagt, ja, also ist völlig klar, wir sind irgendwie am 6. oder im 6., aber Mensch, bis zur Silberhochzeit ist es noch eine Weile. Ne? Also sozusagen, du freust dich über jedes Jahr, was gut läuft, und sie sagt, naja, ist doch selbstverständlich. Mhm. Für mich ist erster Moment, wo ich mal zurückgucke, ist Silberhochzeit, Feierabend. Ne? Also auch dort befindet ihr euch ja zu unterschiedlichen oder innerhalb der Beziehung an unterschiedlichen Punkten. Ne? Mhm. So. Und was jetzt passiert ist, oder was dann in solchen Trennungsmomenten passiert ist, dass ich ja eine Verletzung erlebt habe. Also entweder bin ich verletzt worden und daraus resultiert mein Trennungswunsch, oder ich bin durch die Trennung an sich verletzt. So. Und das führt natürlich dazu, dass ich dann nochmal wieder Dinge anders wahrnehme. Und dann so gerade so die Dinge, diese negativen Eigenschaften, natürlich beim Gegenüber nochmal intensiver wahrgenommen werden. Das hat mit dem Prinzip zu tun, was Psychohygiene heißt. Also unser Gehirn achtet ziemlich, ziemlich gut darauf, dass wir in den Situationen immer gut wegkommen. Ja. Das bedeutet, wenn ich noch jetzt mal diese Story mit du vor der Tür, ja, mal angenommen, es war nicht die Verabschiedung, wo du gerne noch ein drittes Mal, ein viertes Mal in den Arm genommen werden wollen würdest, sondern es war wirklich so, dass dein Papa sollte sich abholen und die Tür war einfach zu. Das ist dein kindliches Erleben. Wenn man jetzt deinen Papa fragt, dann kann das sein, tja, da hat deine Mutter dooferweise den Schlüssel im Schloss abgebrochen. Ja, so, das heißt, der würde, Attribution nennt sich dieser Prozess, der würde diese Schuld nicht bei sich suchen und sagen, ja, weil ich Druck gemacht habe und weil ich schnell los wollte, habe ich von unterwegs angerufen und gesagt, ich komme 10 Minuten früher. Und das hat dann die Abläufe bei deiner Mutter so durcheinander gebracht, dass ihr blöderweise auch der Schlüssel abgebrochen ist, sondern das Ergebnis wird in seiner Wahrnehmung sein, ja, deine Mutter hat einfach Schlüssel abgebrochen, fertig, Feierabend. Mhm. So, wenn man deine Mutter fragen würde, dann würde die vielleicht sagen, ja, normalerweise läuft das ganz strukturiert, ganz systematisch ab und so weiter. Und dann ruft er plötzlich an, macht totalen Stress, sagt, ich stehe gleich vor der Tür. Und in diesem Stress ist mir der Schlüssel abgebrochen. Bums. Geschichte ist die gleiche, also ne, Sachverhalt ist der gleiche. Tür geht nicht auf, weil Schlüssel im Schloss steckt. Hm, doof. Und die Interpretation ist aber unterschiedlich. Also wie ist es dazu gekommen? Und natürlich muss das Gehirn deines Vaters und das Gehirn deiner Mutter dafür sorgen, dass die Komponente, die diesen Sachverhalt ausgelöst hat, beim jeweils anderen liegt. Das nennt sich dann so fundamentaler Attributionsfehler. Also machen alle Menschen, das heißt Dinge, die uns gut passieren, da tendieren wir dazu, dass wir die uns zuschreiben und sagen, boah, ich bin aber auch wirklich ein Held. Ja? Dinge, die uns nicht gut passieren oder die uns nicht gut gelingen, da tendieren wir dazu, das gerne auch anderen zuzuschreiben. Das ist das eine Problem, dass wir also so eine Attributionsverzerrung haben. Also wo liegt der Fehler? Und diese Attributionsverzerrung, diese Zuschreibung von Grundfolgebeziehungen eben ein bisschen schwieriger ist. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem resultiert auch daraus, dass wir in unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb unseres Trennungsprozesses sind oder im Rahmen der Trennung. Daraus resultiert natürlich, dass dieses Bedürfnis, kompensatorische Verhaltensweisen an den Tag zu legen, deutlich unterschiedlich ist. Ja, also du oder deine Mama hat sich möglicherweise schon im letzten halben, dreiviertel Jahr mit dem Gedanken getragen, ihren Partner zu verlassen oder sich zu trennen. Und es brauchte eigentlich von ihrer Seite nur noch das klärende Gespräch. Also sie war durch den Schock schon durch, dass sie gemerkt hat, ich habe so viel getan und irgendwie kommen wir da nicht auf den grünen Zweig. Sie war durch die Wut schon durch. Und vielleicht war sie sogar schon durch die Trauer durch. Und für sie ging es jetzt nur noch darum, zu sagen, neue Verhaltensweisen ausprobieren. Ich probiere aus, wie ich ohne den Mann klarkomme mit den Kindern und so weiter. So, das bedeutet, das Interesse an kompensatorischen oder auch koalitionsfördernden Verhaltensweisen ist ein völlig anderes, als es zu dem Zeitpunkt bei deinem Vater war. Ja, weil der ist vielleicht davon völlig überrascht worden. Der war noch mitten in seiner Wutphase und hat gesagt, nee, also sorry, ich will nicht, dass ich hier irgendwie aufs Abstellgleis geschoben werde. Ja. Und in erster Linie geht es mir darum, nicht dieses Gefühl zu bekommen, das wird mit mir gemacht. Ich bin hilflos. Ja, ich bin ausgeliefert. So, das bedeutet, der ist in seiner Bereitschaft, dort kompensatorische Verhaltensweisen an den Tag zu legen, natürlich völlig anders aufgestellt. Und insofern ist es gut und wichtig, dass man in so einem Trennungsprozess und auch danach wirklich auch über diesen eigene oder über die eigene Position innerhalb dieser Kurve mal spricht. Das kann durchaus mal sein, dass man zu dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin sagt, sag mal, wie geht's dir denn jetzt mit diesem Zustand? Und wenn er natürlich sagt, oh, ich bin mega wütend und lass mich doch einfach in Ruhe und so weiter, natürlich die Chance für eine Sachklärung deutlich geringer, als wenn der sagt, oder die sagt, ja Mensch, pass auf, ist schmerzhaft gewesen, aber ich habe jetzt auch für mich gesehen, diese Situation hat nicht nur Nachteile, keine Situation hat nur Nachteile, sondern ich kann jetzt auch vielleicht nochmal neu gestalten oder. Und wenn du jetzt mal so in deine eigene Biografie reinguckst, auch gerade so bei deinen Geschwistern und so weiter, gibt es denn so Verhaltensweisen, wo du sagst, die interpretierst du jetzt später auch nochmal völlig anders als zu dem Zeitpunkt selbst?
Ja, klar. Man lernt ja nie aus und mit einem gewissen Abstand kannst du das dann auf jeden Fall nochmal neu bewerten und anders einschätzen. Klar gab es da Situationen, wo man sich vielleicht früher mal gestritten hat. Mhm. Man sagt, also so ein Blödsinn und dann gehe ich jetzt auch mal auf eine Konfrontation und sag, so ist es. Wo du heute sagst, na gut, das und das wusste ich nicht, zum Beispiel.
Ja. Ja.
Um mal ein Beispiel zu nennen, ich musste früher das Vorderrad des Fahrrades meiner Schwester reparieren.
Und das Gartentor zu machen.
Genau, das Drama des Gartentors kennen ja alle mittlerweile, die den Podcast gehört haben. Und mich hat immer gestört, dass da eine 8 drin war. Und wenn ich das dann rausgemacht habe, was ja auch ein bisschen aufwendig ist, dann hat das nicht lange gedauert, da war wieder eine drin.
Ja.
Ja, und damals habe ich natürlich gefragt und gesagt, du sag mal, fährst du immer gegen den Bordstein mit Absicht? Und meine Schwester hat mir gesagt, ja, mache ich. Und dann habe ich gesagt, gut, dann üben wir jetzt Bordsteinfahrradfahren. Also wir fahren auf der Bordsteinkante zu und dann sage ich dir, wenn du das eben halt nicht hinkriegst, ne?
Ja.
Die ist zu hoch.
Ach, das die hat das wirklich gemacht?
Sie hat mir gesagt, sie fährt da dagegen.
Ah, okay.
Es hat sich dann eine längere Zeit später herausgestellt, dass sie natürlich nicht zu dumm war, Fahrrad zu fahren. Und okay. Sie ist auch nicht mit Absicht gegen den Bordstein gefahren. Da gab es einfach ein paar Typen, die da der Meinung waren, sie mussten, wenn sie auf dem Schulweg war, sich an ihrem Fahrrad austoben.
Ah, okay.
Na? Und das war dann so eine Situation, wo man sagt, okay, hätte ich gerne an der Situation direkt gewusst.
Ja.
So hat es halt ein paar Wochen später gefackelt.
Klar.
Danach gab es auch nie wieder eine 8 in dem Fahrrad. Ne?
Klar.
Aber das Beispiel, finde ich, ist deswegen toll, weil man daran ja sehen kann, wie leicht es eigentlich ist, so völlig daneben zu liegen. Ne? Also ich meine, wenn ich mir das heute anhöre, wie konnte ich denn zu dem Zeitpunkt auch nur ansatzweise annehmen, dass meine Schwester so doof ist, eine Bordsteinkante aufzufahren?
Ja, klar.
Ja?
Ja, klar.
Das heißt, die Frage selbst war eigentlich schon unhöflich im Nachgang betrachtet und dann zu sagen, na gut, dann zeige ich dir mal, wie ich Bordsteinkanten hochfahre, dass man Lenker hochziehen kann. Ne?
Also, ja.
Und dann die Perspektive mal zu wechseln und sagen, wie muss ich eigentlich meine Schwester gefühlt haben?
Hm, okay.
Ja? Aber das ist so eine für mich sehr prägende Situation gewesen, wo ich mir immer vorgenommen habe, vielleicht dann doch nicht direkt zu bewerten oder in eine Handlung zu gehen, sondern zu sagen, okay, dann kannst du das jetzt nicht und dann vielleicht lieber nochmal intensiver nachzudenken. Mhm. Und 2-3 Tage später zu kommen und zu sagen, hey, sehe ich das wirklich richtig? Mhm. Ist das so? Mhm. Anstatt das vielleicht auch so anzunehmen oder der Meinung zu sein, ja, meine Wahrnehmung ist halt richtig. Mhm. Ich kann das gut, ich kann das schnell.
Mhm. Ja? Also was eben auch ganz hilfreich ist, ist sich immer wieder zu verdeutlichen, dass die andere Person für ihre Meinung, für ihre Wahrnehmung eben auch eine mindestens gleichwertige Legitimation hat wie ich selbst.
Mhm.
Ja, also beispielsweise nehmen wir mal an, deine Schwester wäre wirklich immer gegen die Bordsteigkante gefahren. Dann zu sagen, okay, aus der Abwägung meiner Schwester heraus ist das, ich fahre gegen die Bordsteigkante, vielleicht die bessere Strategie, als an der Ampel zu warten, bis auch meine Peiniger grün haben und mit Fußgängerampel kommen. Dann fahre ich lieber gegen die Bordsteigkante, dann hält das Fahrrad, kann ich direkt auf dem Bürgersteig weiterfahren und nicht viel weg. Also Menschen tun selten, also vorausgesetzt sie sind nicht unbedingt substratabhängig und ne, unter Drogen oder so, aber an sich tun sie nur selten Dinge, für die sie selber keine Erklärung haben. Es kann sein, dass uns dass das die Masse der anderen ebenso nicht versteht oder anders macht oder Schwierigkeiten hat, sich da hineinzuversetzen. Aber grundsätzlich ist der Mensch dazu hochgradig motiviert, die Dinge zu tun, die aus seiner Perspektive auch Sinn machen. Und dann macht es natürlich eine Frage zu sagen, sag mal, ja, nehmen wir nochmal das Beispiel, was macht es denn für dich Sinn, gegen die Bordsteinkante zu fahren? So, also was sprichst du dir davon? Wenn sie sagt, ja, weißt du, ich habe dir schon mehrfach gebeten, ob wir mal einen Tag zusammen verbringen können, hast du nicht gemacht, aber immer wenn ich gegen die Bordsteinkante fahre und eine 8 im Fahrrad habe, dann stehst du auf der Matte und dann habe ich zumindest die Dauer des er macht mein Fahrrad heil, Zeit, dass wir mal gemeinsam drüber reden. So. Also, das ist immer so der Punkt, den wir uns fragen müssen. Und jetzt ist das natürlich in so einer Trennungssituation, ist die eigene Bereitschaft, sich die Frage zu stellen, warum ist dieses Verhalten aus seiner oder ihrer Perspektive legitim? Und vielleicht auch in Ordnung. Also, ne, immer aus der Perspektive des jeweils anderen oder der jeweils anderen. Und das ist so wichtig, zu sagen, auch wenn ich einen großen Widerstand habe, auch wenn ich da keinen Bock drauf habe, ich frage da einfach mal nach. Ne? Und ich versetze mich in die Gelegenheit und sage, es ist in der Regel kein böser Wille. Es ist eher so, dass dieser Mangel an Mitwirkungsbereitschaft beim Ex oder bei der Ex dann daraus resultiert, dass da, wie gesagt, man im unterschiedlichen Zeitpunkt innerhalb der Beziehung oder der Trennung ist. Oder eben ganz oft, wie du sagst, die nötigen Informationen nicht da sind. Oder eben ganz oft auch Hilflosigkeit. Also beispielsweise, fiktiver Fall, also ich, keine Ahnung, habe das Wochenende mit meinem Sohn. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kriege ich eine wichtige Anfrage, ob ich abends noch XYZ machen könnte. Ne? Irgendwie ein Coachen oder wir wollen einen Podcast aufnehmen oder ach, weiß der Geier, irgendwas. So. Und jetzt passiert Folgendes, dass ich bei seiner Mutter anrufe und sage, sag mal, könntest du unseren Sohn nicht nehmen, weil ich habe heute Abend irgendwas anderes vor. So. Und jetzt passiert ja Folgendes, dass sie sagt, nee, das geht nicht. Dann bin ich ja erstmal verletzt, weil meine Planung, also die Antizipation meines Verhaltens durcheinander gebracht wird. Und jetzt natürlich nicht zu sagen, ja gut, ist irgendwie auch sehr kurzfristig oder da muss ich neu priorisieren oder, ist natürlich viel aufwendiger, viel komplizierter für mich, als den Schritt zu gehen und zu sagen, stopp, warte mal, hat sie recht. Ist völlig legitim. Es ist völlig legitim, Nein zu sagen. Ja? Also, aber diese Bereitschaft, die Antwort der anderen Person dann auch als solche hinzunehmen und zu sagen, ja, ich versetze mich in diese Rolle, ist eben schwierig. Das bedeutet, Menschen haben nicht per se den Wunsch, inkonsistent zu agieren. Zumindest nicht aus ihrer Sicht. Aber was uns ja in einer verletzten Situation so schwer fällt, ist diese individuelle Konsistenz vorauszusetzen und auch anzunehmen, wenn sie unserer eigenen Wahrnehmung nicht entspricht. Das ist unglaublich schwierig, weil wir ja nicht nur sagen müssen, ich versetze mich in die Position des Gegenübers, sondern ich habe für das, und da sind wir wieder bei diesen Identitäten, was meiner sozialen Identität, was meinem Selbstbild und so weiter nicht entspricht, trotzdem Verständnis. Also vielleicht mal einen anderen Blick darauf, wenn man sich mal diese Verschwörungstheoretiker anguckt. Aus der Perspektive der jeweils anderen ist der Verschwörungstheoretiker ja mal der Verrückte. Die glauben daran und haben diese Vorstellung und die Welt besteht aus Reptiloiden oder ist eine flache Erde oder ach, was auch immer. Ne? Und was jetzt aber passiert, ist, dass wir ja nicht sagen, okay, ja, stimmt. Ich sag mal, möglicherweise haben die damit genauso viel Recht, wie ich mit meiner. Und nur weil ich sozusagen vor allem Medien wahrnehme oder vor allem Artikel lese oder, in denen meine Meinung über die Welt und die Erden bestätigt wird, heißt das ja nicht, dass sie nicht auch solche Artikel haben. Und dass in ihrer Welt nicht genauso konsistent Begründungen vorhanden sind, die diesen Blick auf die Welt rechtfertigen. Und nur weil ich von diesen Begründungen nichts weiß, weil ich von diesen Dingen nichts weiß, heißt das ja nicht, dass die Unrecht haben. So. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in Beziehungen, wenn wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb dieser Beziehung sind, ist die Bereitschaft, sich auf die Perspektive des anderen einzulassen, halt total gering. Also ich hatte mal eine Situation, wollte ich meinen Sohn abholen und die Mutter meines Sohnes hat mir den Standort geschrieben per WhatsApp. Dann komme ich also dorthin und da war nichts. War einfach nicht da. Dann habe ich angerufen und gesagt, du, ich bin jetzt hier, ist, das gibt's hier nicht. Punkt. Und dann schrieb sie mir und markierte tatsächlich mit dieser Stecknadelfunktion den exakten Standort. So, was war also passiert? Sie kennt diese Location und sie weiß genau, was damit gemeint ist. Ergo hat sie das aus ihrem Verständnis kommuniziert. Ich kannte die Location nicht. Ich musste nach, in Anführungsstrichen, Sachinformationen geben, sprich das, was mein Navi macht. Und habe natürlich so bei mir gedacht, toll, prima, ist mein Tag mit meinem Sohn und der wird wieder verkürzt oder fängt irgendwie blöd an, nur weil sie mir nicht den richtigen Standpunkt geschickt hat und Standort geschickt hat. Und jetzt den Schritt zu gehen und zu sagen, nee, warte mal, aus ihrer Perspektive ist das bestimmt total in Ordnung. Die hat bestimmt das Beste gewollt. Mhm. So, das heißt, die hat mir nicht einfach nur eine Markierung per Standort geschickt, sondern hat reingeschrieben, wo das ist. So, und jetzt kann es natürlich sein, dass ich sage, ja, aber reinschreiben und Standort schicken, also und Stecknadel, das wäre doch sicher gewesen. Ja, aber in ihrer Welt war mit dem Schreiben völlig klar, wo ich hin muss. Mhm. So, meine Welt sieht anders aus. Es kann daran liegen, dass ich nie kommuniziert habe. Ich kenne mich doch gar nicht aus. Ich weiß ja auch nicht, wo da was ist. Ja. Oder dass ich immer den Eindruck vermittelt habe, ne, ich wüsste unfassbar gut, wo da was ist. Ich kenne mich wahnsinnig aus. Also eigentlich reicht es, wenn ich zu dir sage, geh zur braunen Tür. Ja. Und dann weiß ich genau, welche braune Tür gemeint ist. Aber diese Bereitschaft, das anzunehmen und sich auch zu hinterfragen, was ist mein Anteil daran, dass es nicht stattfindet, das ist halt relativ schwierig. Mhm. Und da würde ich gerne mal den Ball nochmal zu dir werfen. Wenn du also dir diese Situation nochmal anguckst mit deinem Vater und deiner Mutter und dieser verschlossenen Tür. Mhm. Wenn du dir heute die Frage stellst, was war eigentlich dein Anteil daran oder was ist dein Anteil daran, dass das heute noch in deiner Wahrnehmung eine so herausragend kritische Situation ist. Was denkst du, was ist dein Anteil daran?
Kritisch ja oder nein, weiß ich selber gar nicht so genau, ne? Aber es ist so eine Erinnerung auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall nie gemacht habe, ich habe das gegenüber meinen Eltern, glaube ich, nie kommuniziert. Also ich habe nie gefragt, sag mal, kann das sein, Mama oder Papa? Mhm. Dass es mal eine Situation gab, wo ich sehr klein war, wo wir noch in Schleusig gewohnt haben, wo wir an der Tür standen, die einfach nicht aufging und ich geweint habe, gab's das? Und wenn ja, warum war denn das so? Mhm. Also, ich habe das nie gemacht. So, warum kann ich auch nicht sagen? Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen.
Ja, vielleicht ist das auch einfach eine Erinnerung, wo du sagst, die ist da, Punkt, fertig.
Ja, oder ich will vielleicht auch gar nicht die Zeit kurzzeitig zurückholen und sagen, ihr müsst nochmal, obwohl ihr seit 35 Jahren getrennt seid, nochmal in diese Situation.
Ja, klar.
Und idealerweise gemeinsam mir erklären, was damals war, weil im schlechtesten Fall war es ja vielleicht nicht so, dass der Schlüssel abgebrochen ist.
Richtig.
Und dann hast du sozusagen, dann wärmst du kalten Kaffee wieder auf und bringen würde es meiner Meinung nach sowieso keinem mehr was. Also wenn die mir jetzt sagen, du pass auf, wir haben uns da ordentlich gefetzt oder wir haben uns da gegenseitig das Leben schwer gemacht, die Situation bleibt ja so, wie sie ist.
Aber absolut.
Wie gesagt, ich habe nie nachgefragt. Das ist wahrscheinlich mein Anteil dran an der Situation.
Genau. Und du hast völlig recht, auch die Konsequenzen dessen, dass das so stattgefunden hat, die sind da und die sind auch, die sind verankert, Punkt. Aber, und das möchte ich wirklich total gerne allen Partnerinnen und Partnern, Ex-Partnerinnen und Ex-Partnern gerne mit auf die Reise geben oder gerne mit auf den Weg geben, dass ihr immer dann, wenn ihr das Gefühl habt, der andere ist nicht konstruktiv, macht nicht gut mit, sich einfach mal zwei Fragen zu stellen. Frage 1, was würde ich denken, wenn ich der Person das Beste unterstelle? Also wirklich davon ausgehen, der will das Beste mir gegenüber und so weiter. Wie würde ich die Situation dann interpretieren? Und zum Zweiten sich die Frage zu stellen, wo stehen wir denn in diesem Prozess der Beziehung oder in diesem Prozess der Trennung? Und dann auch Akzeptanz dafür zu haben, dass einfach, wenn man an unterschiedlichen Punkten in diesem Prozess steht, einfach auch der emotionale Umgang mit Situationen unterschiedlich ist.
Finde ich ein schönes Schlusswort.
Dann soll es das sein.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.